palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti! Die neue Woche startet, der Spieltag ist rum, bedeutet auch, es gibt eine neue Folge Serie Amore mit einer kleinen Besonderheit. Marius ist nicht da, der kleine Pisser. Warum eigentlich nicht? Das soll er einfach mal später selber erklären, also ihr werdet seine liebliche Stimme noch hören. Aber was soll's, wir starten rein und ich habe mir dafür fantastische Unterstützung aus Wien geholt. Michael Bruckner, zum ersten Mal bei uns, tauchte auf, auch ein Mitglied sozusagen, wenn ich das sagen darf, aus der Serie Amore Community. Treuer Hörer, der Name ist auch schon das ein oder andere Mal gefallen, weil er auch einen Blog führt über oder zum italienischen Fußball, calcio-giusto.at. Ich werde es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Da lohnt es sich immer mal reinzuschauen. Kleine nette Rubriken auch so für zwischendurch, wenn man mal am Handy was lesen will, wie ich finde. Das ist ganz toll und toll, dass du dir Zeit genommen hast. Servus, Michael, grüß dich doch erstmal.
Ja, hallo Mario, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wie du schon erwähnt hast, bin ich ein sehr interessierter Zuhörer, habe auch schon einige Fragen gestellt und ja, habe mir sozusagen auch selbst im letzten Jahr meine Gedanken gemacht, wie kann ich die Lockdown-Phasen am besten überwinden und habe dann auch, im Zuge dessen, auch dass ich bei euch zugehört habe, meinen Blog erstellt über den italienischen Fußball. Also der für mich noch immer international etwas unterbewertet ist und quasi als Catenaccio-Liga abgestempelt wird. Aber es fallen wirklich fast die meisten Treffer auch in Italien und auch der Europameistertitel hat gezeigt, die italienische Liga, vor allem mit vielen italienischen Spielern, ist wieder im Kommen und hoffen wir mal, dass sie auch in Europa relativ gut abschneiden und will da auch gar nicht zu viel vorgreifen. Danke für die Einladung und danke, dass ich heute bei euch dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Wir werden gleich das, um das mal vorwegzunehmen, auch immer intensiver ein wenig über die Jugendarbeit in Italien sprechen, weil da hast du dir auch Gedanken gemacht. Aber erzähl doch mal ganz kurz, was machst du sonst so und vor allem, woher kommt deine Liebe zum Calcio?
Ja, was ich sonst so mache, ich bin bei einem internationalen Konzern im Einkauf tätig. Damit verbringe ich meinen Großteil meines Tages, den Rest natürlich mit meiner Frau und meiner Familie. Ich habe selbst auch lange Fußball gespielt, bin jetzt im Amateurbereich, im Trainergeschäft tätig. Stufe B-Jugend, wenn man das mit Deutschland vergleicht, habe da eine Unter-17-Mannschaft, die ich trainiere. Habe nämlich relativ früh aufgehört aufgrund von Knieverletzungen und Knöchelverletzungen. Meine Liebe zum Calcio geht eigentlich zurück, ich sag mal Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo ich ein Kind war, habe dann das Format auf Eurosport hieß, glaube ich, Euro Goals, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und da gab es dann Montagabend immer die Zusammenfassung von den verschiedensten Ligen und im deutschen Sportfernsehen seinerzeit auch Laola, die Sendung. Da hat man eigentlich immer die Highlights der großen europäischen Ligen gesehen und in dieser Zeit war der italienische Fußball also wirklich relativ hoch anzusiedeln und den Marius wird's freuen, also richtig verliebt in den Calcio habe ich mich eigentlich durch das Parma-Trikot. Ja? Also das war, glaube ich, eines der ersten Trikots, das ich dann haben wollte und natürlich ein riesiges Vorbild auch zu dieser Zeit war der echte Ronaldo unter Anführungszeichen, der damals für Inter auf Torjagd gegangen ist. Und diese Liga ist dann einfach bei mir hängen geblieben, weil einfach die Leidenschaft auch von den Spielern, Betreuern, Funktionären und von den Tifosi auch, das ja, ist, finde ich, auch im ja, europäischen Fußball unvergleichlich, um jetzt mal die fanatischen Fans auch aus Südamerika, da wo es auch sehr leidenschaftlich zugeht, vielleicht auch auszuklammern. Aber ja, so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt und ja, auch durch meine regelmäßigen Italien-Urlaube hat sich das Ganze dann auch noch verstärkt. Habe dann begonnen, teilweise auch Italienisch zu lernen und die Begriffe auch zu verstehen. Und habe mir dann im letzten Jahr eben Gedanken gemacht, wie könnte ich das Ganze ein bisschen popularisieren, unter Anführungszeichen. Und habe mir dann noch in einem der ersten zwei Lockdowns gedacht, wie könnte ich das am besten noch zu Papier bringen. Und ja, habe mich dann dafür entschieden, einen Blog zu machen und ja, da einfach immer das Neueste aus der Serie A auch wirklich teilweise auch Serie B als Blog anzubieten.
Sehr schön. Ich würde mal sagen, das ist so der klassische Werdegang eines, ich glaube, bis auch Anfang 30 ist so ungefähr, oder?
Ja.
Ja, so wie bei mir eben auch dann Laola, Eurogoals, wie es alles ist, der echte Ronaldo. Sehr schön, sehr schön. Komm, lass uns dann, wenn wir beide so viel Spaß am italienischen Fußball haben, direkt mal reingehen. Der Spieltag begann am Freitag. Ja, klar, dass ich da wieder das Tippen vergessen habe. Das ist jetzt auch schon bald ein Running Gag. Also das Spiel auf jeden Fall wieder mal irgendwie verpasst, bei Kicktipp einzutragen. Klasse, Mario. Und das, obwohl es sogar noch dann das Derby war in Genua. Und Sampdoria hat es gewonnen, dann doch ziemlich deutlich, 3:1, Gagliardini, Caputo und ein Eigentor von Heutzen bescherte die 3:0-Führung und Destro dann noch mit dem Ehrentreffer für Shevas Truppe. Das bedeutet für den neuen ukrainischen Trainer jetzt 3 Niederlagen in Folge auch schon wieder, insgesamt 5 Spiele seit seiner Ankunft und einen Punkt geholt. Ja, also das sieht wirklich trist aus für den CFC, und bei Samp hat das vielleicht so Daversa erstmal den Hintern gerettet, ein wenig. Randnotiz bei Sampdoria im Übrigen, Präsident Massimo Ferrero, der ist jetzt mal eingewandert. Hat einen auch nicht so richtig überrascht irgendwie im Endeffekt. Ich hatte noch das Bild vor Augen, ich glaube, ich habe vor 2-3 Jahren mal ein Spiel kommentiert, wo er dann in der Halbzeitpause mit so 2-3, ich weiß nicht, Bodyguards übers Feld gewandert ist, in der einen Hand das iPhone, wo er Selfies gemacht hat, er ist ja auch auf Twitter immer viel unterwegs gewesen, und in der anderen Hand ein uralt Handy. Weiß nicht genau, wer da wahrscheinlich die Nummer von diesem Handy hatte und warum das dann so ein Prepaid-Ding war. Man kann sich seinen Teil dazu denken, aber damit auf jeden Fall erstmal eine sehr schillernde und verrückte Persönlichkeit, vorerst nicht mehr auf der Tribüne. Ganz kurz zu diesem Spiel, was sind deine Einschätzungen zu Genua? Ich meine, die letzten Jahre, die haben immer da unten rumgegammelt, aber prinzipiell haben sie auch, finde ich, genug gute Einzelspieler, sind so ein bisschen im Umbruch gewesen und haben auch viele junge, interessante Spieler, da kommen wir gleich noch drauf, auch dann vielleicht mal die Jugendarbeit in der Hafenstadt unter die Lupe zu nehmen. Aber also dieses Jahr sieht es Stand jetzt wirklich danach aus, als müsste der Traditionsclub vielleicht dann doch mal runtergehen.
Ja, beim CFC, wie gesagt, ich glaube jetzt, Schewtschenko ist nicht in der besten Lage, unter Anführungszeichen. Er hat ja quasi eine Mannschaft übernommen, die doch ziemlich, limitiert ist, meines Erachtens. Also vorne gibt es da bis auf Destro mit Abstrichen, Pandev, gibt es da für mich auch wenig Erfreuliches zu sehen. Und Jugendarbeit, also ein ganz guter junger Mann ist bei Genua dann doch am Start mit Cambiaso, der doch einiges für das Spiel getan hat. Ja. Leider Gottes ist das dann für Genua nicht so gut ausgegangen, und ja, Sampdoria hat eigentlich die Abwehrfehler auch knallhart ausgenutzt und ja, auch verdient die Punkte dann vom Stadtrivalen weggenommen. Und ja, bei Sampdoria ein bisschen eine Altherrentruppe teilweise, aber ja, Kandreva erlebt zum Beispiel seinen x-ten Frühling. Also der ist ja bei den Scorerwerten auch relativ, relativ weit vorne und ja, hat wie bei Inter nicht so ein bisschen die Kette angelegt, sondern spielt offensiver. Und ja, das ist auch genau seines. Und ja, ich schätze Sampdoria wesentlich stärker als aktuell auch Genua.
Samp hat sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen Luft verschafft. 18 Zähler auf dem Konto. Das sind 8 vor dem CFC, der eben auf Platz 18 und im ersten Abstiegsrang steht. Sind auch nur 2 Zähler hinter Spezia, die allerdings ja heute Abend dann nach Aufzeichnung noch bei der Roma spielen. Du hast es schon angesprochen, Cambiasso, ich glaube, der war auch schon mal Thema bei uns, den hat sich Marius auch schon mal kurz rausgepickt gehabt. Aber insgesamt eine Stadt mit viel Fußballtradition, mit 2 Vereinen. Wir können ja immer mal zwischendurch wieder deine Expertise zur Jugendarbeit einstreuen. Was findest du am spannendsten, wenn man nach Genua schaut, angesichts des Nachwuchses?
Ja, also wie vielleicht schon eingangs erwähnt, hat Genua wirklich eine Vielzahl an guten Spielern rausgebracht, um da vielleicht auch vorab ein bisschen wegzunehmen. Ich habe die klassischen U19-Transfers von fast fertigen Spielern habe ich in meiner Bewertung nicht aufgenommen. Also es geht nur um aktive Spieler und wirklich Spieler, die dann auch bis 16, 17 Jahren bei Verein XY ausgebildet wurden. Und Genoa hat wirklich eine breite Palette an Spielern, die auch jetzt noch in der Serie A unterwegs sind. Ich nenne hier mal Mattia Perin natürlich, ne, der 242 Spiele bis letzte Woche hatte. Domenico Crescito, der ja auch immer noch im Verein ist. El Shaarawy, der leider ein bisschen länger verletzt war. Rolando Mandragora, den ich auch für sehr talentiert halte. Sturaro zum Beispiel, der auch wieder dabei ist. Gilione, Riccardo Sottil, auf den wir vielleicht nachher ein bisschen zu sprechen kommen. Eddie Salcedo und Nicolo Rovella, der bis Sommer auch noch Teil des Genua-Kaders ist. Und dann zu Juve wechseln wird. Und ein weiterer spannender Spieler, der jetzt bei Atalanta unter Vertrag steht, mit Matteo Lovato. Also gibt es einige Jungs, die sich wirklich sehr gut entwickelt haben. Im Fall von Crescito, El Shaarawy, Perin, wirklich gute Karrieren gemacht haben. Also Talentschmiede ist Genua allemal.
Vielleicht ja dann das auch etwas, worauf man aufbauen kann. Ich glaube, es wäre trotzdem auch sehr wichtig angesichts finanzieller Situation, dass der Club dann doch auch noch die Klasse hält, um sich da weiterzuentwickeln. So ein kleines Problem in Italien ist ja, dass es kaum zweite Mannschaften gibt. Also der Sprung dann aus der U19 Primavera zu den Profis ist schon extrem schwierig. Da wird man dann oft irgendwie in die Serie B, Serie C verkauft oder ausgeliehen. Wie bewertest du das, so auch aus Sicht des Jugendtrainers, weil der Schritt von 17 Jahre Körper vielleicht noch nicht komplett auch ausgereift zu den Profis, zu den Herren, ist schon ein ganz großer, oder?
Ja, ich habe dazu vor einigen Wochen ein interessantes Interview von Sebastiano Esposito gelesen, der momentan auf Leihbasis von Inter bei Basel spielt und dort bis zu seiner Verletzung eigentlich relativ viel für Furore gesorgt hat, ist Jahrgang 2002, also 19 Jahre jung. Und der hat im Interview gesagt, mit dem Blick, glaube ich, in Italien ist es so, als junger Spieler musst du einen Leidensweg gehen, sie lassen dich quasi leiden. Und dann wird man im Endeffekt sehen, ob aus Spieler XY ein guter Spieler wird. Man muss sich einfach durch eine Odyssee von Leihgeschäften beißen und da natürlich auch überzeugen, sonst ist man da relativ schnell weg vom Fenster. Also an seinem Beispiel, wenn man das so sagen darf, er wurde ja 2020 zu Spal Ferrara verliehen in die Serie B und ja, hat, glaube ich, im halben Jahr davor noch bei Inter gegen Dortmund in der Champions League, also ein paar Minuten bekam, ja, Hummels ziemlich zum Nahen gehalten und er hat auch einen Elfmeter für Inter rausgeholt. Und ja, dann kam er im nächsten Halbjahr nicht am, ja, an Opa Sergio Floccari vorbei bei Spal und das ist dieser beschriebene Leidensweg, wo er gesagt hat, ja, man wird da bewusst auch, ja, will nicht sagen zurückgehalten, sondern bewusst auch auf die Probe gestellt. Ja, weil wenn dem ja, Serie B oder Serie C Verein keine Kaufoption in Aussicht gestellt wird, dann werden die den Teufel tun, den Spieler auch regelmäßig einzusetzen.
Hm. Also da liegt viel, viel Weg und Arbeit vor den jungen Kickern in Italien. Ich glaube, das ist aber generell natürlich in Europa der Sprung von der Jugendamateuren zu den Profis ist schon ein ganz, ganz großer. Nicht jeder schafft den dann oder schafft den dann auch konstant und auf Dauer und findet sich in den ersten obersten Klassen wieder. Dann lass uns mal in den Samstag reingehen, würde ich sagen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, was hat eigentlich Marius am Samstag gemacht? Hören wir mal rein.
Ciao Mario, ciao Michael. Ich grüße aus direkt vor dem Stadion der AC Monza. Und ich bin sehr gespannt, was ihr so zu erzählen habt zum Spieltag, zur Jugendarbeit hoffentlich, Michael. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wenn ich das dann hören kann, wenn ihr das eingesprochen habt. Ich habe hier gerade meinen 16. Länderpunkt endlich Italien klar gemacht, ausgerechnet in Monza, aber naja gut, was soll's. Hat sich halt gut ergeben, für Venezia gab es am Abend, also da Tickets gegen Juve zu bekommen, leider unmöglich. Deswegen wird es dann jetzt das Spiel Monza gegen Frosinone, Serie B. Und muss ich sagen, Spettacolo. Also 3-2 am Ende für die AC, die da mit der individuellen Klasse auf jeden Fall gezeigt hat, wo es hingehen kann. Nach 0-2 Rückstand, nach 3-2 gewonnen. Elfmeter haben wir so von der Tribüne gesehen, Handelfmeter berechtigt. Der VAR hat dann irgendwie eingegriffen. Da ging das Spiel irgendwie schon anderthalb Minuten weiter. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber naja, so ist das dann halt. Und Monza macht dann halt das 3-2, gewinnt am Ende und schiebt sich dadurch, glaube ich, oben ran. Sonst auch ganz unterhaltsames Spiel. Hatten vorher schon 2-2, also als Frosinone schon 2-0 vorne war, hatte Monza dann zwei Aluminiumtreffer und Luca Caldirola, natürlich Startelf, zusammen mit Giulio Donati in der Dreierkette. Vor Christian Gütkehr, der Ex-Löwe, also viele Leute, die man aus dem deutschen Fußball auch kennt, irgendwie mit am Start. Und das war schon ganz cool. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Monza so eine eigentlich große Szene hat. Die haben die ganze Zeit über gut Stimmung gemacht. Hat mich so ein bisschen erinnert, so in wirklich ganz leid an das, was ich von den Argentiniern gesehen habe bei der WM 2014. Also wirklich sehr rhythmische Gesänge und das ist wahrscheinlich für alle, die schon häufiger in Italien im Stadion waren, die kennen das natürlich. Aus deutschen Stadien eher nicht. War auf jeden Fall für mich so ein super Debüt. Der Ground ist auch ziemlich cool, also sehr oldschool. Wenn ihr die Chance habt, irgendwie herzukommen, also das ist ja von Bergamo oder von Mailand, Katzensprung, macht das. Und ja, wir hören uns dann morgen wieder, wenn ich dann in Parma und in San Siro bei Inter gegen Cagliari gewesen bin.
Klasse, Marius. Der hat einen Ausflug gemacht am Wochenende, also er nimmt schon vorweg. Wir hören ihn nachher auch nochmal. Also, schöne Stimmung. Viele Tore hat er da gesehen. Und ich glaube, das Bier war auch nicht alkoholfrei. Aber das frage ich ihn dann mal beim nächsten Mal, in welchem Zustand er die Sprachnachricht aufgenommen hat. In der Serie A am Samstag gab es mal wieder eine kleine Vlahovic-Show. Florenz schlägt Salernitana mit 4:0, Doppelpack. Der Serbe jetzt inzwischen 17 Spiele, 15 Tore, 2 Torvorlagen. Florenz 30 Punkte auf dem Konto, Platz 5, 2 vor Juve. Weil Juve auch unter anderem wieder 2 Zählerchen liegen lässt bei Aufsteiger Venezia, trotz Führung durch Morata, dann Aramu noch mit dem Ausgleich in der zweiten Halbzeit. Ja, viel zu wenig für Juve, selbstverständlich. Und Venezia damit jetzt 6 Punkte vor den Abstiegsrängen. Und am Abend, am Samstag, noch Udinese Milan. Da hat sich Ibra in der Nachspielzeit noch erbarmt und einen Treffer für die Rossoneri erzielt. Damit das Ganze dann 1:1. Udine hatte sehr, sehr lange geführt. Michael, was nehmen wir aus diesem Samstag und diesen Spielen mit? Also Juve, wenn du uns auch öfter hörst, nach wie vor machen die mich ratlos.
Ja, also das ist wirklich zum Teil ein bisschen war es vielleicht zu erwarten, dass trotz Allegri dass Juve nicht so in die Spur kommt, aber dass es wirklich der Saisonstart so dermaßen in die Hosen geht, damit war für mich nicht zu rechnen. Also ich dachte schon auch, dass der Transfer von Locatelli das Mittelfeld um einiges aufwerten würde. Ansonsten war ich eigentlich überrascht auch, dass man Demiral abgegeben hat, der für mich da eigentlich auch langsam herangeführt werden hätte müssen, weil momentan wechseln sich Chiellini und Bonucci zwar mit De Ligt ab, im Dreiergespann, aber ja, dass die beiden Oldies trotz der tollen Europameisterschaft über dem Zenit sind, das ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Es hapert natürlich nach dem Ronaldo-Abgang vorne, irrsinnig. Die Baller ist teilweise wieder mehr verletzt als fit und Morata ist zwar vorne noch da, der, ich sag mal, die ein oder andere Großchance dann doch nützt, aber sonst ist da offensiv relativ wenig. Auch Cuadrado war um einiges stärker in der letzten Saison. Chiesa hatte am Anfang einen relativ schweren Stand unter Allegri, der ist dann erst jetzt mehr zum Spielen gekommen, da fehlt aber auch noch ein bisschen was. Also ähnlich wie du, Mario, bin ich eigentlich ratlos, weil die Einzelspieler sind nach wie vor da und sie können auch die Feldüberlegenheit nicht wirklich nutzen und das äußert sich dann halt in den Ergebnissen.
Und es ist natürlich auch, du hast es angesprochen, es sind viele Ältere dabei. Thema Umbruch. Ich weiß, bei so ganz großen Vereinen ist es immer schwierig, einmal zu sagen, man spielt 2 Jahre mal auf gut Glück und versucht, Nachwuchs ranzuziehen. Da muss man schon immer direkt liefern und Titel holen. Umso schwieriger natürlich bei so ganz großen Vereinen. Aber wie ist es denn eigentlich so, um gute Nachwuchsspieler aus der Juve-Schmiede bestellt?
Also in den letzten Jahren war es überraschend wenig. Ich habe hier zum Beispiel einen Torhüter mit 368 Spielen in der Serie A, Antonio Mirante, früher auch bei Parma, aktuell bei Milan aufgrund der Torwartmisere angestellt. Und der letzte, der da wirklich groß rauskam aus dem Juventus-Nachwuchs, war Immobile, der bis 2013 bei Juve unter Vertrag stand und da auch schon in diversen Leihen bei Pescara zum Beispiel für Furore gesorgt hat. Das war Anfang des letzten Jahrzehnts das magische Dreieck, das bei Pescara war, Verratti, Insigne und Immobile, die da, glaube ich, an die 60 Tore gemeinsam geschossen haben. Der hat sich natürlich sehr gut entwickelt, auch wenn Immobile jetzt nur in Italien unter Anführungszeichen funktioniert. Jemand anderer, der noch unterwegs ist mit 283 Spielen, Andrea Masiello, der aktuell noch Serie A spielt, ein bisschen schade fand ich es um Sebastian Giovinco, der kleine Magier, der ja mittlerweile in Kanada spielt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Der hat sich dann auch nie trotz 190 Serie A-Spielen wirklich durchgesetzt. Leihweise bei Parma zum Beispiel unterwegs. Ein Spieler noch, der auch wirklich eine gute Karriere zumindest bis jetzt gemacht hat, war Leonardo Spinazzola. Bis 2019 im Juventus-Kader. Jetzt durch die schwere Verletzung ein bisschen zurückgeworfen bei der Roma, aber ja, für mich der überragende Spieler bei der Europameisterschaft, wie er über links das Tempo angezogen hat. Fand ich dann auch schade aus Juventus-Sicht, dass man ihn quasi zu Geld gemacht hat und nicht weiter auf ihn gesetzt hat. Ein Spieler noch, der mittlerweile unterklassig spielt, aber noch immer aktiv ist. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Davide Lanzafame.
Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Ja, hat bis 2011 bei Juventus gespielt, ein Stürmer, ein langer, großer, 63 Einsätze in der Serie A. Spielt mittlerweile unterklassig Fußball, ist ja Mitte 30. Ja, ganz interessanter Name. Anderer Spieler noch, den ich auf meiner Juventus-Liste habe, ist Moise Kean. Der jetzt nach seinen PSG und Everton-Abenteuer wieder zurück ist. Allegris Ziehsohn unter Anführungszeichen. Kommt momentan auch relativ schwer in die Spur, aber ich würde jetzt nicht die Misere unter Anführungszeichen von Juventus an ihm festmachen. Also da fehlt dem gesamten Team die Stabilität und ja, da würde ich jetzt nicht gerade einen der Jüngsten dafür verantwortlich machen.
Klar. Bin ich absolut bei dir. Zwei Sätze zu Milan vielleicht. Also klar, da holen sie noch den Punkt, aber es deutet sich schon so ein wenig an, dass da auch die Formkurve nach unten geht aktuell, oder?
Udinese hat wirklich ganz gut begonnen. Mit Beto scheinen sie einen Glücksgriff vorne gemacht zu haben, der auch mal schwierige Buden macht, unter Anführungszeichen. Milan natürlich feldüberlegen, aber es war wirklich ein einziger Schuss aufs Tor, ne, der von Zlatan, der dann drinnen war. Sonst ist da offensiv nicht wirklich viel zusammen gelaufen. Also Pioli hat es unter anderem mit Bennacer versucht in der ersten Halbzeit, aber erst nachdem zur Pause dann, glaube ich, Kessié und Tonali in die Partie gekommen sind, hatte Milan dann noch mehr vom Spiel und hat dann natürlich auch den verdienten Ausgleichstreffer erzielt, aber für die Ansprüche von Milan aktuell natürlich zu wenig.
Ja, man gibt damit auf jeden Fall die Tabellenführung ab. Das liegt am Stadtrivalen, da kommen wir später noch zu. Und ja, genau das der Vollständigkeit halber. Im Übrigen, Juve jetzt dann mit 8 Zählern Rückstand auf die Champions League-Ränge. Da muss man vielleicht fast den Henkelpott dieses Jahr gewinnen, wenn man nächste Saison dabei sein möchte, so wie es aktuell auf jeden Fall den Eindruck macht. Und die Fiorentina habe ich angesprochen, klar gegen Salernitana jetzt nicht das Überding zu gewinnen, die weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz sind, aber Vlahovic, ja wirklich, wie angesprochen, sehr bemerkenswert.
Ja, vielleicht kurz zu Vlahovic. Tut mir leid, dass ich dich da unterbreche, aber Vlahovic hat wirklich, muss ich sagen, die gestiegenen Erwartungen in ihn nochmals übertroffen. Also was der dann Woche für Woche auf den Platz bringt, ist wirklich fast Weltklasse, möchte man sagen. Also nicht umsonst, glaube ich, gemeinsam mit Haaland der begehrteste junge reine Neuner in Europa momentan. Und um vielleicht die Vorlage zum 2:0 von Sotil anzusprechen, wo er den Gegenspieler da an der Seitenlinie nass macht. Also das war schon große Klasse von einem jungen Spieler.
Sind wir wieder beim Thema.
Ja, und Vlahovic steht dann natürlich goldrichtig in der Mitte und der Rest war dann an und für sich Formsache. Ja, Salernitana, ihr habt es schon das ein oder andere Mal angesprochen, warum man jetzt den erfolgreichen Kader aus dem Serie B ja wirklich so durcheinander bringt und da wirklich so viele Neuzugänge versucht zu integrieren. Natürlich Verstärkungen sind notwendig bei einem Aufstieg, aber da wurde wirklich sehr viel durcheinander gemischt und wäre dann schon verwundert, wenn sie trotz Ribéry und Simi auch noch die Klasse halten würden. Also da fehlt wirklich ein ganzes Stück, um da wirklich konkurrenzfähig zu sein.
Absolut. Wollen wir in den Sonntag springen, Michael?
Klar.
Oder willst du uns noch mehr Jugendspieler an die Hand geben? Aber wie du gesagt hast, Sotil finde ich auch wirklich sehr, sehr guter Kicker.
Ja, zum Sonntag, da kommen wir dann auch wieder auf einen sehr guten jungen Spieler zu sprechen. Schauen wir jetzt gerade nochmal die Ergebnisse durch.
Genau, Torino hat Bologna 2-1 geschlagen, wirklich, also da unter Juric, sehr gute Arbeit. Atalanta hat gewonnen, nach dem unglücklichen Champions League aus, muss man sagen, das ja da mit diesem Schneechaos dann erst nachgeholt werden musste. Napoli verliert 0-1 gegen Empoli zu Hause, sehr, sehr bitter. Hat man unter der Woche jetzt auch noch Lozano verloren, also Verletzungspech geht weiter. Sassuolo schlägt Lazio 2-1, da sprechen wir noch gleich drüber, aber ich habe euch ja versprochen und Marius hat es auch angekündigt, der war dann am Samstag, als der Serie A-Spieltag losging, bei seiner großen Liebe.
Saluti di Parma. Der Mann mit der Mütze hat leider nicht geliefert. Durchaus harte Nacht in Mailand verbracht und jetzt vormittags nach Parma gefahren. 1,5 Stunden mit dem Zug, ganz entspannt. Und da habe ich endlich mal mein erstes Spiel im Tardini sehen können. 1-1 gegen Perugia. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Eigentlich hätte Parma zur Halbzeit schon 2-3-0 führen müssen. Nicht wegen der wahnsinnig guten Chancen, die sie sich herausgespielt hätten, aber weil Perugia einfach so schlecht war. Aber die Feldvorteile, die sie sich herausgearbeitet haben, haben sie halt irgendwie nicht ummünzen können, teilweise in der Entscheidungsfindung zu schwach, dann auch unglaublich oft weggerutscht. Da ist auch das 1-0 durch den Gläser gefallen, weil dann davon profitiert, dass ein Perugia-Verteidiger da weggerutscht ist, also auch eher ein Zufallsprodukt. Und dann schon so gedacht, könnte noch eklig werden. Eine Ecke kurz nach der Halbzeit. War dann auch so. Einmal Perugia eiskalt ausgenutzt und danach ist eigentlich 45 Minuten lang nicht mehr sonderlich viel passiert. Wir haben auch ein paar Mal Pech gehabt, mit der Schiedsrichterentscheidung zumindest. Ich habe natürlich die Wiederholung nicht gesehen, aber es sah so aus, als hätte es ein Handspiel gegeben von einem Perugia-Verteidiger als letzten Mann. Also der hätte womöglich vom Platz fliegen können. Proteste waren auf jeden Fall laut. Aber gut. War es halt nichts geworden. Das Volk auf jeden Fall auch äußerst unzufrieden. Wir saßen auf der Gegengerade, eine interessante Stahlkonstruktion auf jeden Fall. Und die Mecker-Opas waren am Start. Sehr, sehr emotional dabei. Das war auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich komme auf jeden Fall wieder. Insgesamt das Stadionerlebnis hat mir äußerst gut gefallen. Auch wenn es natürlich sportlich gerade nicht so prall ist. Aber rein einstimmungstechnisch top und schöne Anlage, schön mitten im Wohngebiet, das ist ja bekannt. Deswegen würde ich auch jeder und jedem empfehlen, wenn man hier mal auf der Ecke ist, dann gönnt euch den Gang ins Tardini.
Ja, danke, Marius. Viel geschlafen wurde da nicht, glaube ich. Na gut, muss man alles in Kauf nehmen, wenn man mal drei Spielchen an einem Wochenende mitnehmen will. Parma hat ihn da auf jeden Fall nicht belohnt. Traurig, traurig. Klang ein bisschen frustriert, ehrlicherweise. Zurück zum Serie A-Spieltag. Junge, interessante Spieler, also Sassuolo auf jeden Fall stark, wie ich finde. Sarri und Lazio, ja, viel zu unkonstant. Bei Atalanta muss ich sagen, ja, geht es in der Europa League weiter, aber irgendwie, also wenn sie es auf die Beine bekommen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Anwärter sind, da oben am ehesten noch Inter auf Dauer Konkurrenz zu machen. Ist das mal nur so ein Hot-Take von mir, ehrlicherweise? Was glaubst du?
Also deine Meinung würde ich da unterstützen. Also ja, von den Top-Teams denke ich auch, dass Atalanta und Inter aktuell die gefestigsten sind. Also die können auch mal eine eher schwächere Partie nach Hause spielen. Also ich habe Atalanta jetzt auch nicht so überragend gefunden gegen Hellas, so wie es zum Beispiel bei Inter gegen Venezia war. Also das war dann auch mehr Krampf als Kampf. Also mehr Krampf als Kampf. Aber ja, also das unterscheidet die beiden Mannschaften momentan meines Erachtens von Milan und Napoli, die halt beide, was Verletzungen betrifft, auch nicht gerade vom Glück verfolgt sind. Aber das unterscheidet die beiden dann doch aktuell in der Formkurve ja, von den anderen beiden. Da muss man schon sagen, die Mannschaft ist relativ gefestigt und ja, Gasperini versteht es auch immer mal wieder zu rotieren. Ne? Mal ist Iličić vorne, ich glaube Zapata ist nur von der Bank aus ins Spiel gekommen. Da hat Muriel begonnen, der sonst ja der klassische Joker ist. Und ja, sie haben dann in Halbzeit 2 zwar mit einem abgefälschten Schuss das 2-1 gemacht, waren aber dann feldüberlegen. Für Hellas hat einmal mehr Gio Simeone getroffen. Also ja, der letztes Jahr, glaube ich, auch für Cagliari noch ja, Chancen am Fließband vergeben hat und ja, aktuell explodiert. Also ja, Hellas auch durch den Umbruch jetzt im, ja, im Sommer, auch unter anderem der Juric-Weggang, Di Marco zum Beispiel weg, Lovato, Torwart Silvestri, Zaccagni, also da gab schon einen ja, fast jährlichen Aderlass mal wieder, aber bin eigentlich auch der Meinung, dass sie nicht nur aufgrund der Tore von Simeone die Klasse souverän halten werden.
Ja, glaube ja, auch.
Die werden ja im gesicherten Mittelfeld dabei im gesicherten Mittelfeld sich platzieren und ja, zu Atalanta, wie gesagt, das Champions League aus war schon sehr, sehr bitter, aber ja, sie haben, finde ich, einmal mehr den italienischen Fußball wirklich klasse vertreten, auch in der Champions League. Das ja, muss man so dann auch anerkennen. Und ja, die Formkurve ist auf jeden Fall ganz gut und die werden sicherlich auch im Frühjahr nochmal Richtung ganz oben angreifen.
Und Napoli ist auch angesprochen, die gehen komplett am Krückstock. Am nächsten Spieltag dann übrigens sozusagen, ja, das ist jetzt nicht mehr das ultimative Spitzenspiel, auch gerade angesichts der Personalsorgen auf beiden Seiten, aber da dann eben Milan gegen Napoli. Am Sonntag ist das dann. Bei Atalanta, wie ich finde, ist ja auch auf jeden Fall, finde ich, von den Spitzenteams fast die beste Jugendarbeit, die gemacht wird, oder? Es ist so mein laienhafter Eindruck, würde ich mal sagen.
Ja, was Atalanta betrifft, gibt es ja sehr viele spannende Spieler. Ja, unter anderem habe ich da aktuell ja natürlich Manuel Locatelli, der ja, den kann man sowohl zu Milan als auch zu Atalanta Jugend zählen, der da in beiden Jugendcamps da auch für ja schon relativ früh für Furore gesorgt hat. Ich glaube 2010 ging er dann zu Milan. Ja, mittlerweile auch fast 160 Spiele in der Serie A auf dem Buckel, der bei Milan schon auch sehr früh reingeworfen wurde vor ein paar Jahren, aber da dann doch vielleicht noch nicht reif genug war und ja über Sassuolo dann seinen Weg zur Juve gefunden hat. Sassuolo ist auch für mich ein sehr spannendes Thema, da können wir dann nachher noch drüber sprechen. Ja, und dann gibt es da noch Spieler wie Kulusevski, wie Bastoni, Gagliardini, das sind schon teilweise Nationalspieler, ehemalige Nationalspieler, Andrea Conti zum Beispiel, ja, Giacomo Bonaventura, der glaube ich das erste Tor von der Fiorentina gemacht hat, ja, das sind dann schon Simone Sasa übrigens auch aus der Atalanta-Jugend, ja,
Okay, ja, stimmt.
Ja, und einen haben sie jetzt wieder zurückgeholt, glaube ich, Marcos Portiello. Mhm. Ist ja im Kader, der Torwart.
Ja.
Atalanta macht vor allem das eine, wo ich jetzt nicht so viel in die Wertung reinfließen lassen kann. Also sie holen dann wirklich gute, talentierte Spieler, die auch U19-berechtigt dann sind. Deswegen stehen sie da auch nicht im Nachwuchs, in meiner Nachwuchsliste drinnen. Gianluca Mancini zum Beispiel von der Roma, der sich da auch zum Nationalspieler hochgearbeitet hat. Oder ja, Musa Barrow, der gemeinsam mit Arnautovic bei Bologna vorne stürmt. Also die haben da schon ein sehr, sehr gutes Händchen auch. Haben ja mit Christian Romero auch ein sehr gutes Geschäft gemacht, denke ich, der jetzt mittlerweile bei Tottenham ist und letztes Jahr zum besten Verteidiger auch in der Serie A gewählt wurde, verdientermaßen. Also dort wird seit Jahren wirklich sehr gut gearbeitet und ja, ich glaube mittlerweile immer noch das elftgrößte Budget nur in der Serie A. Aber was die dann aus den Möglichkeiten rausholen, ist dann ja wirklich schon ja fast optimal.
Weil du Sassuolo angesprochen hast, also die eigentlich mit auch einem sehr guten Lauf, jetzt seit 5 Partien ungeschlagen, man muss dazu sagen, waren auch unentschieden gegen Spezia und Cagliari dabei, ja, aber eben auch ein Sieg bei Milan, ein Unentschieden gegen Napoli und jetzt eben der Erfolg gegen Lazio. Was macht Sassuolo aus deiner Sicht und gerade auch für deine Statistik bei der Jugendarbeit so interessant?
Also ich habe jetzt nicht im genauen Blick die Sassuolo-Jugend. Ich habe da, ja, sie machen sehr gute Geschäfte, sage ich mal, mit anderen Jugendspielern, wie jetzt zum Beispiel Lorenzo Pellegrini vor ein paar Jahren, der relativ günstig von der Roma für 2 Jahre erworben wurde, dort ja seine ersten Serie A-Sporen verdient hat und ja, wo ihn die Roma dann, also ich glaube um 10 Millionen Euro laut Transfermarkt wieder zurückgeholt hat in die ewige Stadt. Und ja, also sie verstehen es wirklich gut, junge Spieler zu integrieren und zu führen. Hm. Und ja, ich glaube, den habt ihr schon besprochen bei Tutti Okisul, Davide Fratesi.
Ja, genau.
Ist für mich auch ein kommender Nationalspieler, letztes Jahr auf Leihbasis bei Monza. Der hat da wirklich also nahtlos auch die Locatelli-Rolle übernommen und ja, ein Phänomen bei Sassuolo ist, sie sehen halt gegen die Top-Teams wirklich sehr gut aus, also Sieg gegen Milan, Sieg gegen Juventus, ja, Sieg gegen Lazio und dann gibt es dann Niederlagen gegen Spezia oder gegen Torino, also die sehen halt immer gegen die Top-Teams wirklich gut aus und auch gegen Napoli, mit dem späten Remis nach Rückstand haben sie eigentlich auch bewiesen, dass sie wirklich ja, gegen die Top-Teams immer on fire sind. Ja, ganz interessant finde ich da vor allem vorne auch mit Raspadori, mit Scamacca.
Ja.
2 junge Spieler und ja, Berardi, der natürlich als Nationalspieler da immer seit Jahren gute Stats abliefert. Und ja, ein Spieler auch, der mich sehr fasziniert, Jeremy Bogard zum Beispiel, der wirklich ein super Tempo-Dribbler über die Seite ist. Also sie verstehen es wirklich, einen guten jungen Kern ja, zu wahren und die dann auch gewinnbringend weiter zu verkaufen. Also ja, das macht Sassuolo ganz gut, dass sie ja, die jungen Spieler relativ günstig erwerben und dann mit Profit weiterverkaufen. Ja, eine ähnliche Strategie wie bei Atalanta. Und man sagt ja auch, dass Mini-Atalanta zu Sassuolo, weil die auch relativ viel aus den Möglichkeiten herausholen. Und ja, also meines Erachtens ja, eine super Truppe auch. Und ja, der neue Trainer Dionisi hat auch ja, wenig jetzt von De Zerbis ja, Praktiken verändert. Das war ganz gut so. Und ja, Sassuolo ja, ist auch eine richtige Bereicherung in der Serie A, weil die es eben verstehen, auch junge Spieler gut einzusetzen. Und ja, finde ich eine ganz spannende Truppe auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Und dann fehlt uns noch die absolute Spitzenmannschaft. Wir haben sie letzte Woche ausführlich besprochen. Und deswegen, wie schon angekündigt, hat sich Marius das direkt mal live angeschaut.
Grüße aus San Siro, Grüße vom neuen Tabellenführer und wie. Es muss schon mit dem Teufel zugehen, wenn diese Intermannschaft am Saisonende nicht Meister wird. Und auf der anderen Seite, dass diese Cagliari-Mannschaft am Saisonende leider auch noch in der Serie A dann vertreten sein wird. Na gut, am Saisonende sind sie noch da, aber nächste dann nicht mehr. Was für eine Demonstration. Also erstmal unfassbar, endlich diesen Fußballtempel von außen, von innen gesehen, erlebt zu haben. Und dann so ein krasses Spiel, also 4-0 Inter, und zu keinem Zeitpunkt hat Cagliari auch nur den Hauch einer Chance gehabt. Also sowohl die Offensive als auch die Defensive von Inter, ein Uhrwerk, das läuft rund perfekt einfach aktuell. Calhanoglu in absoluter Fabelform, jetzt auch wieder, es war nicht mal sein stärkstes Spiel der letzten Wochen, aber er macht halt ein Traumtor so, ne? Dann kann Martinez sogar mal wieder einen Elfer verschießen, am Ende macht er trotzdem zwei, und also in der Höhe der Sieg absolut verdient. Zur Pause muss es eigentlich auch schon 3-0 stehen, und dann rettet Cagno, glaube ich, auch noch 2-3 Mal. Also ja, Cagliari, ich glaube, das nennt man Schicksalsergebenheit, wie sie sich präsentiert haben jetzt gegen Inter. Und ja, da entsprechend natürlich auch die Kurve Nord gut drauf. Das hat mich jetzt auch höchst beeindruckt, muss ich sagen, wie laut dieses San Siro ist, auch wenn es ja bei Weitem nicht ausverkauft gewesen ist heute. Also der Oberrang war gar nicht auf, bis auf für die, sagen wir mal, 200-300 Sarden, die im Gästeblock oben waren. Ja, das hätte ich mir nicht besser träumen lassen. Dass dieses Spiel, wo ich hinfahre, so wie es ausgegangen ist, wie es das Ganze drumherum gewesen ist und so. Arschkalt übrigens. Aber die Intermannschaft, die macht einem das Herz warm. Zu parteiisch? Vielleicht, wer weiß. Grüße auf jeden Fall. Nächste Woche dann wieder live mit dabei. Jetzt ab ins Hotel aufwärmen.
Ja, das hat er sich verdient. Das hat er sich verdient. Einen schönen Ausflug hat er da gehabt. Uns läuft ein wenig die Zeit davon. Michael, hattest du noch ein paar Schmankerl aus der Interjugend anzubieten?
Ja, wie gesagt, die Interjugend im letzten Jahrzehnt gerade sehr gut auf dem Jugendsektor unterwegs. Es haben sich dann manche Spieler vielleicht nicht so gut entwickelt, wie man es dachte. Ein Spieler, der auch aktuell Serie A spielt, den wir schon angesprochen haben, Mattia Destro, bis 2011 in der Interjugend. Bei Fiorentina momentan ganz gut in Form, ja, Alfred Duncan bis 2015 und ja, Cristiano Biraghi, die auch ihre Sporen bei Inter verdient haben. Es ist momentan ein Spieler sehr nah auch dran bei Inter an der Stammformation mit Federico Di Marco, wo sich Inzaghi jetzt wirklich darauf festgelegt hat, nein, der wird nicht mehr verliehen, der bleibt, der wird in den Kader integriert, der mehr oder weniger Backup für Perisic und Bastoni spielt. Mit einem genialen linken Fuß, und ja, auch wenn er spielt, dann ist das Ganze eigentlich nochmal einen Tick offensiver, und ja, zu den Worten von Marius gibt es auch nicht wirklich viel zu ergänzen. Also ich habe das Spiel gestern auch gesehen, es war wirklich wie aus einem Guss, und ja, was man auch sagen muss, unter Inzaghi, ihr habt das auch schon angesprochen, gibt es auch eine spielerische Weiterentwicklung, im Gegensatz zum klassischen kontischen Fußball. Und ja, wieder kombiniert wurde, wo Skriniar und Bastoni fast in Außenstürmer-Manier in den gegnerischen Strafraum gestürmt sind. Das war schon ganz nett anzusehen. Und ja, im Gegensatz auch zum Meisterjahr, wo Inter halt relativ effizient war, spielt man jetzt auch noch einen guten Fußball. Und ja, ist wirklich nicht auseinandergebrochen. Also da muss man sagen, ja, gerade Giuseppe Marotta hat da einen richtig guten Job gemacht, um ja Lukaku mit Dzeko zu ersetzen, der gestern geschont werden konnte. Ja, da ablösefrei quasi fast genauso viele Tore zu bekommen, das ist schon ein gutes Stück auf dem Mercato. Ja, zurück zur Jugendarbeit vielleicht. Mit Jono Drado ist auch der Ersatzkeeper aus der Interjugend. Ja, wo man nicht sicher ist, wird er im Verein bleiben jetzt, auch wenn Handanovic dann weg ist. Auch anderer interessanter Mann, den Mourinho damals raufgezogen hat, Davide Santon, ist auch noch in der Serie A unterwegs. Ne? Aber eben jener, ja, Mourinho hat ihn im Sommer aussortiert und der sitzt jetzt sozusagen seinen guten Vertrag bei der Roma aus und ja, mal sehen, wo seine Reise hingeht. Ja, aktuell mit Pinamonti zum Beispiel ein Spieler verliehen an Empoli, der gemeinsam mit dem Spieler aus dem Milan-Nachwuchs, Patrick Cotrone, der auch gestern das Tor erzielt hat, Empoli auch wirklich nach vorne führt und ja, die zu Recht auch in der oberen Tabellenhälfte stehen. Mal vielleicht noch kurz vergessen.
Ja, bemerkenswert. Ja,
ja, eine interessante Sache vielleicht noch. Matteo Damian ist aus dem AC Milan Nachwuchs, ne? Der jetzt gerade bei Inter unter Vertrag ist. Ja, wo ich sagen muss, Milan hat einen sehr guten Nachwuchs auch rausgebracht. In den letzten Jahren Namen wie De Giglio, Cristante, Petagna, Donnarumma natürlich und auch aktuell Calabria, der eine gute Rolle bei Milan spielt, ist da auch sehr gut gearbeitet worden, meines Erachtens.
Ja, wirklich stark. Wirklich stark, sehr interessant. Viele Dinge, die du mitgebracht hast, die ich so wirklich nicht auf dem Schirm hatte. Wenn ihr mehr reintauchen wollt, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, sehr empfehlenswert. Kleiner, sehr feiner Blog, den du da führst, calcio-giusto.at. Ich werde es auch verlinken. Michael, großen, großen Dank, auch im Namen von Marius auf jeden Fall nochmal, dass du mich mit durch diese Folge begleitet hast. Gerne demnächst auf jeden Fall mal wieder. Ich hoffe, euch hat es auch wie jedes Mal gefallen. Macht's nicht wie ich. Vergesst nicht zu tippen. Kommt gut durch die Woche. Du auch, Michael. Bleib gesund. Danke nochmal.
Ja, danke, Mario. Ich habe zu danken, dass ich bei der Folge dabei sein durfte. Und ja, apropos Tippspiel, ich tippe zwar regelmäßig, aber ich bin keine Gefahr für jemanden, auch wenn du mal vergisst. Ich setze dann immer auf die Überraschungssiege, wenn sie nicht kommen. Also ja, muss ich vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen ändern. Auf jeden Fall hat wirklich Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder und freue mich dann auch schon aufs nächste Mal und auch auf die nächste Folge, wenn ich euch wieder zuhören darf. Danke.
Sehr schön. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Danke dir. Ja, und ins Tippspiel, ich habe diese Woche gar nicht reingeguckt, wie es steht. Geht mir auf den Keks. Aber ich werde trotzdem weiter tippen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Phones.